Wir sind mitten in der Themenreihe, wie heißt sie? Charakter entwickeln, geistlich wachsen. Und ich habe euch zur Erinnerung nochmal auf einer Folie die Themen zusammengestellt. Da geht es um so Themen wie Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Heute also Halbzeit, die Freundlichkeit. Wir haben schon von Roland was über die Liebe gehört. Wir haben von Henrik was über die Freude gehört, von Elke über Frieden und letzte Woche von Steffi über Geduld. Heute also Freundlichkeit. Aber vielleicht ist diese Halbzeit auch mal ein guter Punkt, um nochmal innezuhalten und zu überlegen, wo das Ganze eigentlich herkommt. Das Ganze steht im Galaterbrief, in dem Brief, den Paulus an eine Gemeinde in Galatien geschrieben hat, einige Zeit nachdem er von dort weggegangen ist. Es hat sich also eine Gemeinde dort gebildet durch das, was Paulus ihnen von Jesus erzählt hat. Und dann erfährt er, dass dort manches schief läuft, dass manches nicht mehr so läuft, wie es am Anfang war. Und Paulus schreibt einen, sagen wir mal, eher unfreundlichen Brief. Statt wie üblich in der Konvention damals, wie man so Briefe geschrieben hat, dass man mit einem Dank anfängt, ich danke Gott für euch und für eure Liebe und für all das, was ihr tut. Wenn ihr mal so die anderen Paulusbriefe durchlest, dann merkt ihr, da steht immer ein Dank, außer im Galaterbrief. Den Dank lässt er weg und er startet mich mit, mich wundert, dass all das, was wir zusammen erlebt haben mit Jesus, dass das für euch irgendwie alles egal zu sein scheint. Das ist ein Streitbrief von Paulus. Er wird da richtig emotional, richtig streitbar. Und dieser Streit geht nicht irgendwie um Meinungen und Sympathien oder sowas, sondern ihm geht es ums Ganze. Ihm geht es um die Wahrheit des Glaubens, weil er befürchtet, dass genau das die Galater verloren haben. Die Frage ist, reicht es, mit Jesus zu leben und ihm zu vertrauen? Oder muss man dann auch noch folgende Regeln und das, was irgendwie an Konventionen so da ist, und auch noch alles einhalten, damit man wirklich, also so wirklich im Glauben lebt? Paulus wird an der Stelle sehr scharf und er sagt, es geht nicht hier um ein bisschen Religion oder um irgendwelche spitzfindigen Fragen, sondern es geht ums Ganze. Und dann in dem zweiten Kapitel in diesem Brief sagt er dann ein paar sehr zentrale Sätze für den Glauben. Er sagt, Glauben alleine reicht. Und der Begriff für Glauben in der Bibel ist immer dasselbe, gleichbedeutend wie Vertrauen. Vertrauen in Gott alleine reicht. Der Brief ist nicht lang, 5 Kapitel, 6 Kapitel. Vielleicht nehmt ihr euch mal Zeit, eine halbe Stunde, und lest euch den ganzen Brief durch, weil es sich sehr lohnt. Und wenn ihr keine Bibel habt, dann kommt auf uns zu. Wir finden bestimmt noch irgendwo eine. Paulus sagt, mit Jesus, mit dem heruntergekommenen Gott, mit dem, der nicht Gott selbst bei Gott selbst bleiben wollte, sondern dem Gott, der uns begegnet, ist einer gekommen, der die Welt wieder in Ordnung bringt. Meine kleine Welt und die Welt als Ganzes. Paulus sagt, ein Leben ohne Gott ist möglich. Aber es ist so nicht vorgesehen, weil es uns nicht bekommt. Ich habe überlegt, was wäre ein Vergleich für ein Leben ohne Gott? Vielleicht ist der Vergleich wie ein Tablet ohne WLAN. Stellt euch vor, ihr habt ein Tablet und das ist nicht im WLAN. Es gibt keine SIM-Karte, das kann sich nicht irgendwie vernetzen. Also könnt ihr nicht auf YouTube gehen, also könnt ihr keinen Kalender gucken, ihr könnt nicht bei Insta sein, nicht WhatsApps lesen, ihr könnt auch nicht Forge of Empires spielen. Das Ganze geht eine Weile gut, aber man merkt auf Dauer, dass die fehlende Netzwerkanbindung Auswirkungen auf mein Leben hat, weil es Auswirkungen auf alle Kontakte hat, auf Freundschaften, auf Beziehungen. Und Jesus ist dann in diesem schrägen Vergleich so etwas wie der Systemadministrator. Der fixt das Problem. Der bietet dir wieder eine Netzwerkanbindung an. So ist ein Leben von Menschen ohne Kontakt zu ihrem Schöpfer. Und ein Leben ohne Kontakt zu unserem Schöpfer hat erst dazu geführt, dass wir die Schöpfung ausbeuten und zerstören, statt sie zu bebauen und zu bewahren und ein Teil von ihr zu sein. Dass wir unseren Wohlstand leben auf Kosten von anderen. Dass wir unsere Sehnsucht nach Leben stillen mit Geld, Sex und Macht und dann allzu schnell merken, dass dieser schnelle Kick, den wir dabei erleben, eigentlich uns umso leerer zurücklässt. Durch Jesus, so sagt es Paulus, haben wir die Einladung zu einem neuen Leben. Das ist, wie wenn man auf der Tastatur, wenn alles hängt, Steuerung Alt entfernen drückt und alles nochmal neu anfängt. Das ist jetzt für die Nicht-Apple-Nutzer unter uns. Apple-Nutzer haben andere Probleme, habe ich mir sagen lassen. Umkehr ist in der Bibel, also dieser alte religiöse Begriff, ist in der Bibel nicht irgendein emotionaler Begriff, wo einer irgendwie tränenüberströmt dasteht und irgendwie in einem religiösen Wahn ist oder so etwas, sondern Umkehr ist ein sehr rationales Ding in der Bibel. Das ist so ähnlich, wie wenn ich in der falschen U-Bahn bin. Also in der richtigen U-Bahn, U-Bahn-Linie Nummer 5 oder sowas, aber in die falsche Richtung fahre. Da hilft es auch nichts, wenn ich das feststelle und dann anfange zu jammern. Oh Herr, hol mich hier raus, ich bin auf dem falschen Weg und du kannst mich hier rausholen. Nein, ich muss bei der nächsten Station aussteigen, aufs andere Gleis gehen und in die richtige U-Bahn einsteigen. Das ist Umkehr. Wenn jemand Christ wird, wenn jemand sich bekehrt, geht es also nicht um irgendwie einen emotional seltsamen Zustand, wo die Gefühle irgendwie verrückt spielen oder sowas, sondern das ist eine bewusste Entscheidung. Ich sehe, dass ich bisher am Leben vorbeigelebt habe und Sinn dort gesucht habe, wo ich gar keinen finden kann. Danke, Jesus, für dein Angebot. Ich möchte gerne neu anfangen mit dir und dich in mein Leben integrieren, meinen Alltag mit dir teilen als meinem besten Freund. Das heißt es, Christ zu sein, Christ zu werden. Paulus beschreibt das in seinem zweiten Kapitel in dem Galaterbrief so. Deshalb lebe also nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Zwar lebe ich noch in dieser Welt, aber ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes. Er hat mir seine Liebe geschenkt und sein Leben für mich hingegeben. Ein Leben mit Jesus ist also ein Leben mit dem Geist Gottes, also mit dem Geist von Jesus, der in meinem Herzen Raum gewinnt und mein Leben ausfüllen darf. Das ist nicht nur ein religiöses Leben für fromme Momente, das ist nicht der Gott als Butler, der mir bitteschön meine Wünsche doch von den Lippen abliest, oder der Gott, der für die Zeiten da ist, wenn es mir schlecht geht, sondern das ist der Gott, der immer an unserer Seite sein will, der uns begleiten will an Tag und Nacht, in guten und an schlechten Tagen. Paulus ist in seinem Kampf um die Herzen der Galater sehr deutlich. Und im 5. Kapitel beschreibt er das so. Im Übrigen ist klar ersichtlich, schreibt Paulus, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, also ohne Gott lebt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfen und so weiter. Und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, schreibt Paulus, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt, der kann nicht ins Reich Gottes kommen. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes in uns hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ah, da ist es also, die Themenreihe unserer Celebrate-Gottesdienste. Übrigens interessant, hier steht Frucht des Geistes und dann zählt er diese 9 Begriffe auf. Das sind also nicht 9 verschiedene Früchte, wo ich mir die eine abpflücke und die andere lieber da sein lasse. Mit der Treue habe ich es nicht so, aber Freundlichkeit, die nehme ich mir. Nee, sagt Paulus, das Ganze ist eine Frucht. Alles gehört zusammen. Wenn ich mit Jesus lebe, wenn Jesus Geist in mir lebt, dann wird dies alles, diese Frucht in mir reif werden können. Das ist also der Zusammenhang oder die große Einladung unserer Themenreihe hier im Celebrate. Leb mit Jesus. Lass seinen Geist dein Herz verändern, damit du heil und ganz wirst und dein Leben Sinn macht. Jetzt also Freundlichkeit, unser Begriff heute. Freundlichkeit, eigentlich ein ziemlich banaler Begriff. Oder Freundlichkeit, das klingt so, wie wenn man so einen Brief vom BAföG-Amt erhält, der schlechte Nachrichten erhält und unten drunter steht, mit freundlichen Grüßen. Oder Freundlichkeit, das ist so banal wie beim Wetterbericht. Morgen das Wetter, heiter bis freundlich. Okay, also wie immer 50% Regenwahrscheinlichkeit, Sonne-Wolken-Mix, wie das halt immer so ist. Oder das, was wir wahrscheinlich am Wochenende wieder in den Nachrichten hören werden, wenn die Sondierungsgespräche zu den Koalitionsverhandlungen laufen, sie fanden in hoffentlich freundlicher Atmosphäre statt. Ein banaler Begriff. Manchmal hilft es ja, so Begriffe ins Gegenteil zu verkehren. Also mal über Unfreundlichkeit zu sprechen. Wenn auf dem Amt mir jemand unfreundlich begegnet oder eine Autowerkstatt oder ein Arzt. Also so Situationen, wo ich abhängig bin, weil ich keine Ahnung von Automechanik habe, weil ich auf das Amt und den Sachbearbeiter angewiesen bin oder weil es um mein Leben beim Arzt geht. Unfreundlichkeit kann meinem Leben jede Leichtigkeit nehmen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass es zwei verschiedene Sorten von alten Menschen gibt? Also so ganz alten, so über 80. Da gibt es auf der einen Seite Leute, die strahlen so eine Ruhe aus, eine Freundlichkeit, eine Gelassenheit, eine bin mit meinem Leben zufrieden. Ich habe nicht alles gehabt, aber es ist jetzt gut so, wie es ist. Leute, die offen sind, freundlich sind, Zeit haben und diese Zeit verschenken. Leute, die ein Ohr haben, die dankbar sind, deren Nähe man gerne sucht. Und dann gibt es auf der anderen Seite alte Leute, die gucken schon so zerknittert, irgendwie unzufrieden mit dem ganzen Leben. Das Leben hat nicht das gehalten, was ich mir davon versprochen habe. Alles ist nicht so geworden, sie sind verschlossen, man stört sie eigentlich nur und eigentlich sucht man sicher auch nicht ihre Nähe. Ich finde es erstaunlich, wie viele Hochbetagte man wirklich in die eine oder in die andere Kategorie, also schon vom Äußeren, reinpacken kann. Und oft merkt man es schon an den Augen, wenn die offen und freundlich und zugewandt einem begegnen. Überhaupt Freundlichkeit bei Menschen. Ich denke, ich weiß nicht, wen ihr vor Augen habt bei Freundlichkeit. Ich denke zum Beispiel an Detlef. Detlef, das war früher unser Jugendreferent, früher als ich noch jung und so war. Und der hat uns Jugendliche immer voll mit reingenommen. Und dann hat er uns gefragt, was denkst du denn dazu? Und wie würdest du das jetzt machen? Wir durften unsere Ideen einbringen und wir durften sie umsetzen. Einfach so. Und er hat uns dabei unterstützt. Ich habe bei Detlef Tapezieren und Malern gelernt in seiner Wohnung. Okay, da hatte er auch was von, aber das hat mir sehr geholfen, dass ich heute sowas auch irgendwie kann. Und Detlef hat immer sein Auto verliehen. Das war deren Familienkutsche. Und er hat es immer großzügig verliehen. Ein Auto, dessen Gebrauchsgegenstand, hier sind die Schlüssel, kannst du haben. Wir waren ja alles Fahranfänger und ich war es nicht, aber einer, dessen Namen ich heute Abend hier nicht nennen möchte, der hat leider beim Tanken das Falsche eingefüllt und dann den Motor gestartet und die Rechnung hat keiner bezahlt. Versicherung natürlich nicht und dieser, mein Freund, hatte das Geld nicht, also hat Detlef das bezahlt. Mit einer großen Selbstverständlichkeit, ist jetzt doof, aber kann passieren. Das waren seine Worte. Der hat mir viel zugetraut und sein Vertrauen hat mich gestärkt. Faszinierend, diese Freundlichkeit. Ich bin ihm sehr dankbar. Oder ich denke an Renate und Olaf. Das sind so zwei Hochbetagte. Ich kenne eine ganze Menge Leute. Ich könnte auf Anhieb 7 Namen nennen von Frauen und Männern, die von den beiden begleitet wurden. Leute, die durch schwere Zeiten gegangen sind und Leute, für die Renate und Olaf ein Ohr hatten, einen Stuhl hatten, immer eine Tasse Kaffee hatten und einfach Zeit hatten. Vorgestern erhielt ich die Nachricht, dass Olaf an Krebs gestorben ist. Und die Nachricht war verpackt in eine Freudennachricht. Die beiden haben sich immer auf den Himmel gefreut und haben daraus auch keinen Hehl gemacht. Und Ich kenne eine ganze Menge Leute, die durch sie zum Glauben gekommen sind. Und was steht in dem Nachruf auf Olaf? Da steht erstmal ein Vers aus dem Psalm. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Herzliche Einladung zur Abschiedsfeier steht da. Also keine Beerdigung, irgendwie so Trauerfeier, sondern eine Abschiedsfeier, als wüsste Renate, wo Olaf hingeht. Wie schön. Und ganz unten steht, es ist gewünscht, bitte nicht in Trauerkleidung, in Klammern schwarz, zu erscheinen. Das wird Anfang Oktober sein und das wird sicher ein Fest werden, diese Trauerfeier. Wer fällt dir ein? Welcher freundliche Mensch? Wen hast du vor Augen, wenn du an Freundlichkeit denkst? Vielleicht ist es gut, dieser Person mal Danke zu sagen, mit einer kleinen Sprachnachricht, das sagen, wofür du dankbar bist. Oder so richtig oldschool eine Postkarte zu schreiben. Wenn man sich den biblischen Begriff für Freundlichkeit anguckt, dann ist das derselbe Begriff, der oft an anderen Stellen mit Güte übersetzt wird. Auch so ein alter Begriff, wo gut drin vorkommt und das vielleicht auch dadurch am besten deutlich wird. Chrestos, gut gesinnt sein, förderlich sein, aufrichtig sein, sagt mein griechisches Lexikon, großzügig sein, nützlich sein. Das sind alles Eigenschaften, positive Eigenschaften von Menschen. Und es sind zugleich in der Bibel Eigenschaften über Gott, Aussagen über Gott. Wisst ihr nicht, dass euch Gottes Güte, Gottes Freundlichkeit zur Umkehr leitet? Im Römerbrief. Oder da ist niemand, der Freundliches tut, auch nicht einer. Deswegen musste Gott seine Freundlichkeit zeigen. Freundlichkeit fängt oft ganz klein an. Zum Beispiel beim Joggen. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich im Wald joggen gehe und dann, wenn mir jemand entgegenkommt, ich freundlich grüße, dann viele freundlich zurückgrüßen und manche total irritiert sind, als wollte ich ihnen was. Und dann in so eine Angriffshaltung gehen, willst du mich anmachen oder? Das irritiert mich immer. Was sagt das über unser Miteinander aus, wenn jemand bei einer freundlichen Begrüßung denkt, der will mir jetzt was? In unserer Welt kommt es oft darauf an, seine Ellbogen einzusetzen, sich durchzubeißen oder manchmal sogar über Leichen zu gehen. Manchmal wirkt es wie eine kalte, eine gottlose Welt, die dringend den Sonnenschein der Freundlichkeit Gottes braucht. Davon lesen wir zum Beispiel in Psalm 106 oder Psalm 107 oder an vielen anderen Stellen. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Das ist so ein Vers, den, wenn man irgendwie schon lange Christ ist wie ich, manchmal auch nur so runterrattert und gar nicht mehr merkt, was er eigentlich bedeutet. Gott ist freundlich. Gott ist gut. Ein freundlicher Gott. Güte, Barmherzigkeit, Gnade, das sind Wesensmerkmale Gottes. Freundlichkeit, da steckt der Freund drin. Gott ist unser Freund. Freundschaft mit Gott zu leben, das ist doch etwas Tolles, oder? Daraus leben wir. Gott guckt freundlich auf dich. Mal dir das mal vor Augen. Gott guckt freundlich auf dich. Ich habe so eine Szene vor Augen, wo unser Sohn auf dem 3-Meter-Brett steht im Schwimmbad und überlegt, ob er das schafft, darunter zu springen. Und ich stehe am Beckenrand und versuche ihn aufzumuntern und irgendwann, dann guckt er zu mir und ich gucke eigentlich nicht mehr als freundlich und das stärkt ihm offensichtlich ausreichend den Rücken, dass er darunter springt. So ein bisschen ähnlich stelle ich mir Gott vor, der an der Seite steht und sagt, spring, auch manchmal ins kalte Wasser. Ich bin da, ich habe einen Rettungsschwimmer, ich hole dich da auch wieder raus, wenn es schief geht. Wenn wir das verstanden haben, dass Gott unser Freund ist, dann können wir auch anderen Menschen freundlich begegnen. Gott ist für uns. Wir müssen bei anderen Menschen nicht immer von vornherein etwas Böses vermuten. Und wir können auch in schwierigen Situationen darauf vertrauen, dass Gottes Freundlichkeit da ist und trägt. Wer vor Gott kniet, kann vor Menschen aufrecht stehen, hat mal jemand gesagt. Und weil das so ist, weil Gott freundlich zu uns ist, darum dürfen wir ihn nachahmen, dürfen wir von ihm lernen. Wie Kinder, die erstmal dadurch lernen, dass sie ihren Eltern alles nachahmen. Das sagte ein Freund von mir, dass er irgendwann mit seiner Tochter im Auto gefahren ist und die gesagt hat, nu hau mal ab da vorne, du Sack. Und mein Freund sich nur gewundert hat, wo hat das Kind das denn her? Offensichtlich redet er so mit anderen Verkehrsteilnehmern. Oder ist euch schon mal aufgefallen, dass manche Kinder genau denselben Gang haben wie ihre Eltern? Da sieht man die von hinten und denkt, wie der Vater oder wie die Mutter. So lernen Kinder und so dürfen auch wir Gott in seiner Freundlichkeit, in seiner Großzügigkeit nachahmen. Leben mit einem freundlichen Gott ist das Leben als Christ. Ich sehne mich danach, dass diese Frucht von Gottes Geist in meinem Leben Wirklichkeit wird. Ich sehne mich nach Liebe, Freude, Friede, nach Geduld, Freundlichkeit, Güte, nach Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und ich habe diese Themenreihe nicht erfunden, aber sie hätte auch von mir sein können. Denn ich habe vor ungefähr 2 Jahren habe ich angefangen, mit einem Morgengebet in den Tag zu starten, wo dieser Vers drin vorkommt. Und die Folie habe ich euch auch mal mitgebracht. Ein ziemlich langes Gebet, aber ich habe es relativ schnell auswendig gelernt, weil es eine klare Struktur hat. Und ich versuche, das noch im Bett zu beten für den Start in den Tag. Und das können wir gerne, wenn ihr wollt, können wir das mal zusammen sprechen. Man kann ja statt Guten Morgen auch Guten Abend sagen. Guten Abend, himmlischer Vater. Guten Abend, Herr Jesus. Guten Abend, Heiliger Geist. Himmlischer Vater, ich bete dich an als den Schöpfer und Erhalter des Universums. Herr Jesus, ich bete dich an als den Erlöser und Herrn der Welt. Heiliger Geist, ich bete dich an als den, der Gottes Volk heiligt, lehrt, tröstet und erneuert. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und immer da. Himmlischer Vater, ich bitte dich, dass ich diesen Tag in deiner Gegenwart leben kann und dir immer mehr gefalle. Herr Jesus, ich bitte dich, dass ich heute mein Kreuz auf mich nehmen und dir nachfolgen kann. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du mich heute erfüllst und mir hilfst, dass deine Frucht in meinem Leben reift. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Heilige, gelobte und herrliche Dreieinigkeit, 3 Personen in einem Gott. Hab Erbarmen mit uns. Das ist mein Morgengebet geworden. Mit dieser Perspektive möchte ich in den Tag starten. Das gelingt mir bei weitem nicht immer, aber das ist mein Ziel. Das ist mein Vorsatz. Was nimmst du mit von diesen Gedanken? Ich hoffe, du nimmst den Gedanken mit, Gott ist dein Freund. Wie der Vater am Beckenrand. Vielleicht nimmst du mit, ich hoffe, du nimmst mit, schau auf Jesus, wie er freundlich und zugewandt Menschen begegnet. Seine Arme stehen auch dir immer offen. Gott kommt dir in Jesus so nah, als Freund und Bruder, als Lehrer und Meister, als Heiland und Retter, als dein Herr und dein Gott. Er ist der Fels in der Brandung. Auf ihn kannst du dich verlassen. Er ist der Anker in der Zeit.